Ja, guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Falls ihr euch wundert, warum ich und nicht der Philipp hier vorne steht, wir haben getauscht und ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Genau, aber das Thema, das steht richtig im Gemeindeblatt. Es geht nämlich heute um Psalm 10. Das ist kein leichter Psalm. Also es werden harte Themen angeschnitten. Zum Beispiel, warum haben die gottlosen Menschen oft so viel Erfolg? Warum lässt Gott es zu, dass sie den Gottesfürchtigen bedrängen? Wie gehen wir eigentlich mit solchen Dingen um? Diese Thematik in der Predigtreihe über die Psalmen hatten wir schon öfters und die verschiedenen Psalmen beleuchten das Problem jeweils von einer anderen Seite, denke ich. Zum Beispiel, heute soll es nicht wie in Andis Predigt vor 2 Wochen darum gehen, Gott zu loben trotz Schwierigkeiten, sondern vielmehr, wie wir als Christen den Erfolg von offensichtlich gottlosen Menschen einordnen können. Ja, oder wie wir generell das Leid besser einordnen können. Dafür will ich mal den Psalm 10 lesen. Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Vom Übermut des Gottlosen wird dem Elenden bange. Möge doch vor der Arglist die betroffen werden, die sie ausgeheckt haben. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens und der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind deine Gerichte, fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken. Nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Sein Mund ist voll Fluchen, Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern. Im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert ihm im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat es vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen, er sieht es niemals. Steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Warum soll der Gottlose lästern und in seinem Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Du hast es wohl gesehen. Denn du gibst auf den Elenden, auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm des Gottlosen und des Bösen. Suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Herr ist König, immer und ewig. Die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leihst ihnen dein Ohr, um der Weise Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Soweit der Bibeltext. Und ich finde es ein bisschen schwierig, das jetzt Vers für Vers auszulegen. Deswegen wollen wir uns im ersten Punkt der Predigt mal den Gottlosen anschauen. Wie wird er beschrieben? Im zweiten Punkt, wie wird der leidende Gottesfürchtige beschrieben? Und im dritten Punkt geht es dann darum, irgendwie das alles einordnen zu können. Also der Punkt 1, der Gottlose. Was lesen wir alles im Text über diesen Gottlosen? Es wird jemand beschrieben, der übermütig ist und den Schwachen bedrängt. Der Gottlose rühmt sich wegen seiner schlechten Wünsche und gibt mit Habgier an. Er wendet sich offen von Gott ab. Ja, er fordert ihn sogar heraus. Ach, Gott wird sowieso nicht sehen. Ist doch egal, was ich tue. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, dass es Gott doch sowieso nicht gibt. Also man sieht, Atheismus ist nicht nur heute ein Problem, sondern auch damals, zu Zeiten des Psalmisten, gab es Leute, die gesagt haben, ach, Gott gibt es doch sowieso nicht, ist doch egal. Der Psalmist geht auch noch weiter und sagt, dass die Unternehmungen des Gottlosen immer gelingt. Er denkt nicht an Gottes Gericht und hochmütig denkt er, dass er niemals hinfallen wird und kein Unglück ihm begegnen wird. Er flucht oft, betrügt, bedrückt, verbreitet viel Unheil. Er ist hinterhältig und sucht nach passenden Gelegenheiten, um den Schwachen zu fangen. Ja, all das tut er und meint, dass es Gott sowieso nicht sieht. Keine Ahnung, ob der Psalmist hier jetzt eine ganz bestimmte Person im Kopf hat, als er diese Verse schreibt, oder ob er sich generell angeschaut hat, was gottlose Menschen oft machen. Weil ich kenne jetzt keine Person, auf die all das Ganze zutrifft. Aber im Laufe des Lebens trifft man doch immer wieder Menschen, auf die Teile dessen ganz gut passen. Auf viele trifft es auf jeden Fall zu, dass sie sagen, ach, Gott gibt's sowieso nicht, ach, ich krieg doch eh keine Strafe, ich kann machen, was ich will. Es ist quasi alles erlaubt, solange du nicht von der Polizei erwischt wirst. Oder auch das Prahlen mit Sünde ist wirklich keine Seltenheit. Das sehen wir auch oft genug, zum Beispiel im Pausenraum, in der Arbeit oder am Stammtisch oder sonst wo wird dann damit angegeben, ja, vielleicht welche Frau man als letztes ins Bett gekriegt hat, wie man wieder massig Geld beim Schummeln in der Steuererklärung verdient hat oder gespart hat, wie man bei der letzten Feier doch gesoffen hat oder wie man den Käufer seines alten Autos übers Ohr gehauen hat. Ja, das sind Dinge, die halten viele nicht versteckt, sondern die werden oft ganz offen herausposaunt und noch damit auch angegeben. Ja, man sieht oft, dass wer keinen tieferen Lebenssinn findet, sich oft mit oberflächlichen Vergnügungen ablenkt. Und oft muss man auch nicht lange zuhören, um eine Menge an frauenverachtenden Sprüchen zu hören, hässliche Schimpfwörter und ziemlich viel Rassismus. Vor ein paar Wochen hat jemand, der kein Christ ist, offen zu mir gesagt, man soll doch alle Ausländer erschießen. Das war eine Aussage, die ganz normal, einfach ohne sich zu schämen, einfach so getätigt wurde. Dann dachte ich mir auch, okay, dann würden auch nicht mehr viele hier sitzen. Aber mich hat es trotzdem schockiert, wie man einfach so eine Aussage einfach rausposaunen kann und sich auch noch gut damit fühlen. Auch noch irgendwie stolz auf so eine Aussage sein kann. Solche Menschen sieht der Psalmist und klagt darüber. Wie kann es sein, dass solche Leute oft trotzdem viel Geld haben, lange Jahre gesund die Rente genießen können und Erfolg haben? Und ich kann den Psalmisten gut verstehen. Ich finde es auch oft irgendwie unverständlich. Es gibt viele erfolgreiche und offensichtlich gottlose Menschen. Ich meine, natürlich ist es nicht immer der Fall. Es gibt auch einige, die bei der Steuerhinterziehung erwischt werden oder durch ihren Lebensstil gar nicht erst das Rentenalter erreichen. Also diese Menschen gibt es auch, aber dennoch sieht man immer wieder erfolgreiche Menschen, die offen gegen Gott leben. Und es hinterlässt irgendwie auch ein Fragezeichen. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Leidende oder der gottesfürchtige Leidende. Wie wird hier der Gottesfürchtige beschrieben? In Vers 12 sehen wir, wie er zu Gott schreit, dass Gott doch aktiv werden soll, ihn nicht vergessen soll. Er fragt sich, wieso der Gottlose eben genau so handeln kann und denken kann, dass Gott ihn nicht sieht. Weil in Vers 14 sagt er ganz klar, dass Gott ihn nämlich sehr wohl gesehen hat. Es ist nicht so, dass Gott ihn vergessen hätte oder übersehen hätte. Die Wehrlosen, Kranken und Schwachen setzen ja gerade darauf ihr Vertrauen, dass Gott alles sieht und es gut für sie machen wird. Ja, es gibt irgendwie keine andere Chance und echte Hoffnung außer Gott. Und dann sieht man auch, wie der Blickwinkel im Psalm von diesen bösen Menschen hin zu Gott geht. Er ist der König für immer und ewig, steht im Text. Er hat das Klagen des Elenden gehört. Er macht das Herz der Elenden fest und hört ihnen zu. Er verschafft der Weisen und dem Unterdrückten Recht. Kommt es euch nicht auch so vor, als ob hier eine gewisse Spannung im Text liegt? Auf der einen Seite wird die Unterdrückung des Elenden beschrieben und auf der anderen Seite wird gesagt, Gott hat es sehr wohl gesehen. Er ist der König. Deswegen ist, denke ich, hier schon die Frage, wie bringen wir diese zwei Punkte zusammen? Auf der einen Seite den allmächtigen, guten König, auf der anderen Seite das Leiden. Ja, diese Spannung aufzulösen ist gar nicht so einfach und ich maße mir auch auf jeden Fall nicht an, eine abschließende Antwort darauf zu haben. Dafür ist das Leben und die Menschen und Gott auch viel zu komplex. Aber nur weil es nicht einfach ist, will ich mich trotzdem auch nicht verstecken. Und nur, das muss ich auch offen sagen, nur weil ich nicht persönlich von Leid betroffen bin, will ich mich auch nicht davor verstecken, etwas darüber zu sagen. Ich denke, der Predigttext fordert schon heraus, auch darauf zu antworten. Auch letzte Woche in der Predigt habe ich gesagt, dass die Frage nach dem Leid eine Frage ist, die vielen Menschen draußen in der Welt begegnet und dass wir Christen uns nicht vor dieser Frage verstecken müssen. Von daher finde ich es jetzt auch irgendwie passend, versuchen darauf zu antworten. Die Frage nach dem Leid. Wie kann ein Gott, ein guter Gott, Ungerechtigkeit und Leid zulassen? Und es ist auch klar, dass ich diese Frage in den nächsten 10 Minuten nicht vollumfassend beantworten kann, aber ich will trotzdem etwas dazu sagen. Kurz vorab, wir Christen müssen uns nicht vor Atheisten vor dieser Frage verstecken. Das Ding ist, weil der Atheismus nämlich gar keine Antwort auf die Frage hat, auf die Frage nach dem Leid hat. Wenn man denkt, dass nach dem Tod sowieso alles aus ist und es keinen Gott gibt, dann ist das Leben sowieso sinnlos. Es gibt keinen tieferen Sinn. Und dann hat auch das Leiden keinen Sinn. Dann ist alles irgendwie sinnlos. Von daher denke ich, dass wir gerade Atheisten gegenüber schon mal eine viel bessere Position haben und uns davor schon gar nicht verstecken müssen, weil sie nämlich gar keine Antwort auf diese Frage haben. Um jetzt passend darauf zu antworten, würde ich die Frage gerne aufteilen. Ich denke, es ist wichtig zu unterscheiden, um welches Leid geht es hier. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstens von Menschen gemachtes Leid, sowie Krieg oder Verletzungen oder diese Dinge. Zweitens gibt es noch Naturkatastrophen, Krankheiten, also nicht von Menschen direkt gemachtes Leid. Also diese zwei Dinge, was Menschen machen und was sonst so in der Natur oder in der Welt passiert. Und dann drittens fordert uns auch noch der Text heraus mit der Frage, wieso geht es den Ungerechten so gut? Also wieso lässt Gott Leid zu, das von Menschen gemacht ist? Ja, ganz einfach eigentlich, weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Stellt euch mal vor, wie es wäre, wenn Gott Leid, das durch Menschen passiert, unterbinden würde. Wenn jemand, ein Mann, den anderen verletzen will, und er nimmt seine Faust, ballt sie und will ihm richtig eine reinhauen. Und sobald die Faust aufschlägt, wird sie nur zu Gummi. Und nichts passiert. Okay, also schlagen geht nicht. Dann nimmt er vielleicht ein Messer und sobald er stechen will, bricht die Klinge ab und nichts passiert. Dann nimmt er vielleicht eine Pistole und will schießen und die Kugel rollt einfach nur aus dem Lauf und fällt auf den Boden. Es ist zwar irgendwie eine schöne Vorstellung, wenn wir Menschen uns nicht gegenseitig verletzen könnten, aber wären wir dann noch freie Menschen? Würde dann Gott nicht unser ganzes Handeln kontrollieren müssen, dass ja kein Leid mehr passiert? Es ist schrecklich, dass ein Mensch den anderen verletzen kann, aber ich denke, Gott hat uns diese Freiheit gegeben, Gutes und auch Schlechtes zu tun. Ein Mensch, der gar keine Möglichkeit mehr hat, etwas Schlechtes oder den anderen zu verletzen, ist nicht frei. Also den Menschen die Freiheit zu geben, war Gott von Anfang an wichtig. Sonst wären wir nur noch Marionetten oder Gottes Spielzeuge oder Roboter oder wie man auch immer das nennen will. Und es muss noch nicht mal etwas Böswilliges sein. Stellt euch mal jetzt vor, ein Wettrennen. In einem Wettrennen kann nur einer Erster werden. Und alle trainieren vielleicht in einem Olympiarennen. Alle richten ihr ganzes Leben auf dieses Rennen aus, aber nur einer wird Erster. Was für den einen jetzt wirklich eine Freude ist, ist vielleicht für den Letzten, ist wirklich eine tiefe Lebenskrise und wirklich schwer. Und das liegt einfach in der Natur eines Rennens zum Beispiel. Also da ist es gar nicht so leicht zu sagen, wie handeln wir jetzt da, ohne dass Verletzungen entstehen oder so. Oder zum Beispiel, wenn zwei Männer in eine Frau verliebt sind. Wenn es gut läuft, heiratet die Frau einen von beiden. Wenn es schlecht läuft, heiratet sie gar keinen, aber es können nicht beide eine Frau heiraten. Also einer von beiden wird auf jeden Fall in dieser Situation verletzt werden. Oder stellt euch vor, es gibt eine Stellenausschreibung für einen Arbeitsplatz. Es gibt aber nur einen freien Arbeitsplatz, aber es bewerben sich vielleicht 5 Leute darauf. Was für den einen gut ist, ist für den anderen wirklich schwierig. Also, was ich damit sagen will, es ist gar nicht so leicht, als Mensch zu sagen, auf Gott zu zeigen und zu sagen, ja, wie kann ein guter Gott das Leid jetzt zulassen? Menschen maßen sich manchmal an, es besser als Gott zu wissen. Oder meinen, wenn sie an Gottes Stelle wären, würden sie hier auf der Welt ordentlich aufräumen und dann wäre wieder alles gut. Aber so einfach ist es nicht. Und das wollte ich jetzt mit diesen Beispielen zeigen, dass es ja wirklich schwierig sein kann auf dieser Welt oder dass es unmöglich ist. Genau, also ich denke, wir haben nicht das Recht, auf Gott mit dem Finger zu zeigen und sagen, ja, du hast einen Fehler gemacht, ich könnte es besser. Wenn Gott alle Schwierigkeiten und alles Leid unterbinden wollen würde, müssten wir wie auf Schienen, wie ein Zug auf Schienen von Gott jeden einzelnen Schritt und jeder einzelne Gedanke geführt werden. Frei wären wir auf gar keinen Fall mehr. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn Gott sofort alles Böse in dieser Welt vernichten würde, er auch dich und auch mich sofort vernichten müsste? Also das finde ich auch einen ganz interessanten Gedanke. Wir sind doch genauso böse Menschen, die andere Menschen oft verletzen. Das heißt, einfach so zu sagen, ja, Gott soll mal jetzt aufräumen, ist gar nicht so einfach. Was ist jetzt aber mit dem Leid durch Natur, Krankheit und Tod? Ja, da hilft es, wenn wir an den Anfang der Welt schauen. Gott hat die Welt gut geschaffen und ohne diese schlechten Dinge. Doch der Mensch war es, der sich gegen Gott gerichtet hat. Durch die Sünde ist die Welt grausam geworden. Auf den Feldern wachsen Disteln und Dornen, Frauen haben schwere Geburten, es gibt Krankheit und Tod. In Römer 8, Vers 22 steht, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Also die Schöpfung, diese Welt, die leidet unter den Folgen der Sünde. Ja, eines Tages wird Jesus wiederkommen und es wird das gut machen, eine neue Erde, einen neuen Himmel schaffen, Gerechtigkeit schaffen. Eines Tages wird es auch keine Krankheit und keinen Tod mehr geben, keine Mücken, die Krankheiten übertragen, keinen Löwen, die andere fressen, keine Erdbeben, die Menschen ja sterben lassen. Ja, eines Tages wird es nicht mehr sein, aber noch leben wir in einer gefallenen Welt und die Welt, die Schöpfung, die seufzt darüber und die leidet daran. Die Kehrseite ist aber, dass dadurch, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist und noch nicht diese Gerechtigkeit geschaffen hat, Menschen noch die Möglichkeit zur Umkehr haben. Also dieses Leid in der Welt durch die Natur, durch die Krankheiten, durch den Tod, hat auch die Kehrseite, dass wir Menschen uns noch retten lassen können. Und den Aspekt, den vergessen eben auch viele. Und abgesehen davon fangen die meisten Menschen erst an, über Gott nachzudenken, wenn sie in Schwierigkeiten stecken. Oft sind es Schicksalsschläge, die am Herzen des Menschen anklopfen, wo Gott am Herzen anklopft und die Menschen ermutigen will, sich retten zu lassen, sich mit ihm versöhnen zu lassen. Also man sieht ganz oft, dass Gott durch Schwierigkeiten und durch Leid ja die Menschen retten will. Ja, rein sachlich lässt sich das natürlich recht gut erklären, aber es gibt natürlich keine Antwort auf das persönliche Leid eines Menschen, warum zum Beispiel ein kleines Baby gestorben ist oder eine schwere Krankheit hat. Da kommen wir dann natürlich auch an unsere Grenzen. Als letztes will ich auch noch auf die Frage im Bibeltext eingehen. Warum haben Menschen, die ohne Gott leben, oft so viel Erfolg? In Matthäus 5, Vers 45 steht, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, es gibt in der Welt Naturgesetze, die Gott für alle Menschen gleich geschaffen hat. Wenn ein gläubiger Bauer sein Feld bearbeitet und ein Meter daneben ein ungläubiger Bauer auch sein Feld bearbeitet, dann wird er höchstwahrscheinlich sehr ähnliche Sachen da rauskommen. Natürlich sehen wir auch in der Bibel und gerade im Alten Testament, dass Gottesfürchtigen irdischer Segen versprochen ist. Also von daher kann es schon sein, dass Gott irdisch segnet und jetzt gerade in der Zeit des Neuen Testamentes oft geistlich segnet. Also natürlich macht es trotzdem einen Unterschied, aber Gott lässt trotzdem die Sonne über alle Menschen gleich aufgehen. Und wenn es viele Menschen gibt, die dem Geld nachlaufen, ist es auch logisch, dass es immer wieder Menschen gibt, die es auch schaffen und viel Geld verdienen. Also ich denke, das sind einfach Gesetzmäßigkeiten, die Gott in diese Welt gesetzt hat. Aber die eigentliche Sache, die mir Frieden über diese Dinge gibt, steht im Psalm 73, Verse 16 bis 18. Da hat der Psalmist im Vorfeld, genau wie in Psalm 10, über dieses Unrecht geklagt und darüber geklagt, wie Menschen eben so erfolgreich sein können, die gegen Gott leben. Und dann heißt es aber, so sann ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Es kann gut sein, dass Menschen eine Zeit lang ohne Gott viel Erfolg haben. Aber spätestens, wenn es an ihr Ende kommt, hat ihr Leben keinen Bestand, keinen ewigen Bestand. Was ist besser, dass ein Armer in den Himmel kommt oder ein Reicher in die Hölle? Naja, ganz klar, natürlich der Arme in den Himmel. Ich denke, ihr versteht, was ich sagen will. Am Ende schafft Gott Gerechtigkeit und spätestens nach diesem Leben oder wenn es ans Ende vom Leben eines Menschen geht, zeigt sich das dann. Gott lässt Menschen eine Zeit lang freien Lauf, aber spätestens nach dem Tod schafft er Gerechtigkeit. Und ich meine, wir Christen sind ja auch diejenigen, die unverdient viel haben. Ja, wir sind Kinder Gottes, wir werden eines Tages bei Gott im Himmel sein. Ja, leider fehlt mir jetzt auch die Zeit, um auch noch auf andere Aspekte von dieser Thematik einzugehen. Zum Beispiel darüber, dass Jesus auch selbst gelitten hat, dass er weiß, was schwerstes Leiden bedeutet und dass dadurch, dass Jesus selber das schwerste Leiden erlitten hat, Gott kein ferner Gott ist, sondern ein Gott sehr naher Gott ist, der uns verstehen kann. Das könnte man zum Beispiel auch noch weiter ausführen. Das Ding ist, wie ich schon gesagt habe, vielleicht haben wir im Kopf eine Antwort auf diese Frage, aber fürs Herz, wenn einem Schwierigkeiten begegnen, ist es doch oft nicht so leicht. Wenn jemand wirklich von Leid getroffen wird, helfen ihm all diese Gedanken irgendwie nicht wirklich viel. Dem Psalmisten hätte diese Predigt wahrscheinlich auch nicht wirklich weitergeholfen, kann ich mir vorstellen. Aber auf manches Leid kann man einfach nicht wirklich etwas antworten. Dann ist es dran, sich daneben zu setzen, mitzuweinen und Anteil zu haben. Das hatten die Freunde von Hiob auch am Anfang gemacht. Und als sie dann versucht haben, sein Leid zu erklären, dann wurde es echt schwierig. Was hat Hiob letzten Endes geholfen? Und was hat dem Psalmisten hier geholfen? Was ihnen geholfen hat, war der Blick auf Gott selbst. Als Gott Hiob seine Allmacht gezeigt hat, konnte er seine Situation akzeptieren. Hiob hat, soweit wir es wissen, nie erfahren, warum er das Leid in seinem Leben erdulden musste. Aber er wusste, dass Gott weiß, was er tut. Und diesen Blick auf Gott hatte auch der Psalmist. Steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand, vergiss die Elenden nicht, der Herr ist König für immer und ewig. Vers 17 zum Beispiel, das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leihst ihnen dein Ohr. Also letzten Endes müssen wir doch auf Gott und seine Allmacht, seine Allwissenheit, seine Allgegenwart vertrauen. Einer meiner Lieblingsverse der Bibel passt wunderbar hier dazu in Habakuk 2, Vers 20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Ich denke schon, dass wir Gott auch fragen dürfen, warum hast du dies oder jenes zugelassen? Was willst du damit erreichen? Ich denke auch, dass wir Gott unser Leid klagen dürfen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott immer noch Gott ist. Zum Schluss ein Beispiel. Kann ein Fußballspieler den Schiedsrichter anklagen, dass seine Regeln doof sind? Auf gar keinen Fall. Also kann er zum Beispiel auch plötzlich sagen, okay, mir gefallen die Regeln nicht, ich will jetzt andere und den Ball einfach in die Hand nehmen und ins Tor schmeißen? Nee, das geht nicht, er würde vom Platz fliegen. Natürlich geht es nicht. Und es wäre doch viel besser, wenn sich dieser Fußballspieler, anstatt über den ungerechten Schiedsrichter sich aufzuregen, darauf konzentriert, ein gutes Fußballspiel zu spielen, Tore zu schießen, seine Aufgabe als Fußballspieler gut zu machen. Und wenn wir das jetzt auf uns übertragen, so wie ein Fußballspieler nicht den Schiedsrichter anklagen darf oder es ihm gar nichts bringt, so liegt es auch nicht an uns, Gott anzuklagen und meinen, wir könnten bessere Regeln aufstellen, meinen, wir wüssten es besser. Nein, besser als nur darüber zu klagen ist es, dass wir Gott Gott sein lassen und ihn seine Macht und seine Allwissenheit und seinen guten Charakter akzeptieren und soweit es an uns liegt, uns Mühe geben, unser Leben gut und richtig zu leben, unser Leben mit und für Gott zu leben. Ich denke, manche Christen verlaufen sich in der Frage nach dem Wieso, Weshalb und werden verbittert und verlieren irgendwie das Ziel aus den Augen. Ja, deswegen sollten wir unser Leben so gut wie möglich mit Gott leben und ihm die Dinge anvertrauen, die wir nicht verstehen können. Wir können als Kinder Gottes in seiner Hand Ruhe finden für unsere Seelen. Der Herr ist König für immer und ewig. Das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leihst ihnen dein Ohr. Lasst uns trotz aller Unverständnis über das Leid unser Vertrauen auf den guten und allmächtigen Gott setzen. Lasst uns zu demjenigen gehen, der gesagt hat, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Amen.